Geschichte der nichtchristlichen Philosophien bis zum 18. Jahrhundert verlief so. Ich zeichne einen Kreis in den Sand. Der bedeutet die einheitliche und wahre Erkenntnis des Weltalls. Da kommt der nächste Mann und sagt Nein und streicht den Kreis durch. Und dann sagt er, hier ist der Kreis. Und der nächste Mann sagt Nein und streicht den neuen Kreis durch. Dann zeichnet er seinen Kreis. Und der nächste Mann streicht ihn wieder durch und zeichnet seinen eigenen Kreis. So geht das durch die Jahrhunderte. Sie fanden nie den wahren Kreis. Aber weil sie vom Menschen ausgingen, von der menschlichen Vernunft, glaubten sie optimistisch daran, dass irgendjemand ihn finden würde. Dann wurde die endlose, durch die Jahrhunderte sich hinziehende Reihe der Kreise unterbrochen. Ein drastischer Einschnitt kam, weil das humanistische Ideal versagt hat. Der humanistische Mensch verwandelte seinen Optimismus in Pessimismus. Er ließ ab von der Hoffnung auf eine einheitliche Antwort. Und das machte den modernen Menschen zu dem, was er ist. Jean-Jacques Rousseau, der Philosoph aus Genf, lebte im 18. Jahrhundert. Er war der Meinung, der primitive Mensch, der edle Wilde, sei dem zivilisierten Menschen überlegen. Er spürte, dass die Aufklärung mit ihrer Überbetonung der Vernunft, der Künste und der Wissenschaften den Menschen mehr genommen als gegeben hatte. Rousseau sah die Zwänge der Zivilisation als ein Übel an.
L'homme est né libre, et cependant, partout il est dans les fers.
Der Mensch wurde frei geboren, aber überall ist er in Ketten. Rousseau forderte Freiheit nicht nur von Gott und von der Bibel, sondern Freiheit von jeder Art von Zwang. Freiheit von Kultur, Freiheit von Autorität, absolute Freiheit für den Einzelnen, mit dem Einzelnen als Mittelpunkt des Universums. So ausschließlich auf den Einzelnen bezogen, führte sein Konzept zum Ideal der Bohème, nachdem der Mann der Held war, der alle Maßstäbe, alle Werte und alle Zwänge der Gesellschaft bekämpfte. Als Rousseau sein Konzept der absoluten Freiheit auf die Gesellschaft anwenden wollte, funktionierte es nicht. Im Jahre 1762 schrieb Rousseau, jeder, der sich weigert, dem allgemeinen Willen zu gehorchen, wird von der Gemeinschaft dazu gezwungen. Das bedeutet nichts anderes, als dass einer gezwungen wird, frei zu sein. Anders ausgedrückt Tyrannei. Tyrannei, die in ihrer logischen Konsequenz in die Schreckensherrschaft führt. Die Schreckensherrschaft der französischen Revolution. Robespierre, der König des Schreckens, glaubte allen Ernstes, dass die von ihm errichtete Schreckensherrschaft Rousseaus Ideen in die Praxis umsetzen. Paul Gauguin war ein später Jünger Jean-Jacques Rousseaus. Auf seiner Jagd nach der totalen Freiheit ließ er seine Familie im Stich. Er ging nach Tahiti in der Hoffnung, dort den edlen Wilden zu finden. Aber er musste feststellen, dass der edle Wilde eine Illusion war. Als er an diesem Bild arbeitete, schrieb er auch darüber. Er nannte es ein philosophisches Werk, vergleichbar dem Evangelium. Aber was für ein Evangelium? Gauguin selbst sagte,
kurz vor dem Tod einer alten Frau fragt ein seltsamer, törichter Vogel, woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? O Leid, du bist mein Herrscher. Schicksal, wie grausam bist du. Immer wieder besiegt, rebelliere ich trotzdem.
Was er in Tahiti fand, waren Tod und Grausamkeit. Dass der Mensch gut ist von Natur, wie Rousseau behauptet hatte, stimmt weder für den primitiven Menschen noch für den zivilisierten Menschen. Als Gauguin dies Bild fertig hatte, machte er einen Selbstmordversuch, aber der misslang. Es gab einen Mann, der sehr wohl begriff, was die logische Folge der Vergötterung der Natur bedeutete, der Marquis de Sade. Ist die Natur alles, dann ist gut, was ist. Und nichts weiter lässt sich sagen. Da von Natur nun mal wir, die Männer, die Stärkeren sind, können wir mit ihr, der Frau, machen, was wir wollen. Die unausweichliche Folge war seine Grausamkeit gegenüber Frauen. So gab es keinerlei Basis, weder für Moral noch Gesetz. Ich möchte noch für einen Moment zu den niederländischen Reformationsmalern. Voller Freude malten sie die einfachen Dinge des Lebens. Sie wussten, dass ein persönlicher und guter Gott die Natur und den Menschen erschaffen hatte. Aber sie wussten auch, dass seit dem Sündenfall, der Auflehnung des Menschen gegen Gott, der Mensch, wie er jetzt ist, abnorm ist. Das ist etwas ganz anderes, als einfach herzugehen und zu behaupten, der Mensch sei das Maß aller Dinge. Denn wenn man das tut, ist es gleichgültig, ob die Menschen grausam sind oder ob sie es nicht sind. Schon vor 200 Jahren konnte man die beiden Vorstellungen, die von der totalen Freiheit und die andere vom Universum als einer großen Maschine und dem Menschen als Teil davon, nicht miteinander vereinbaren. Rousseaus Anschauung von der totalen Freiheit widerspricht der Vorstellung von der verabsolutierten menschlichen Vernunft, nach der alles, auch der Mensch, Teil einer großen Maschine sei. Diese beiden Standpunkte erwiesen sich schon für Rousseau als unvereinbar. Später rangen die deutschen Philosophen Kant und Hegel sowie der Däne Kierkegaard mit dem Problem der Einheit von Vernunft einerseits und von Sinn und Werten andererseits. Aber sie lösten das Problem nicht. Der humanistische Mensch, sich ausschließlich auf sich selbst beziehend, zog den Schluss, er sei nur eine Maschine. Der humanistische Mensch hat keinen Platz für einen persönlichen Gott. Aber er hat auch keinen Platz für die Bedeutung des Menschen als Mensch. Keinen Platz für Liebe, keinen Platz für Freiheit. Der Mensch ist nur eine Maschine, aber die Menschen, die das vertraten und vertreten, konnten und können nicht leben wie Maschinen. Wenn sie das könnten, hätte der moderne Mensch nicht seine Konflikte, weder in seinem intellektuellen Bereich noch im täglichen Leben. Aber er kann es nicht. So müssen sie loskommen von der Vernunft und etwas suchen, was ihrem Leben einen Sinn gibt, dem Leben überhaupt, selbst wenn sie dabei ihre Vernunft verleugnen. Ist das erst geschehen, kann etwas Beliebiges eingesetzt werden. Denn auf dem Gebiet des Nichtrationalen ist die Vernunft keine brauchbare Handhabe für eine Entscheidung. Das ist das Merkmal des modernen Menschen. Wie war das gekommen? Es kam, weil der hochmütige, humanistische Mensch, trotz seiner Begrenztheit, darauf bestand, nur von sich selbst auszugehen. Sich selbst und nichts anderes als den Mittelpunkt der Welt zu betrachten. Er scheiterte natürlich. Der bekannteste existenzialistische Denker ist wohl Jean-Paul Sartre. Eines seiner Lieblingslokale war hier in Paris, aux deux Magots. Seine Position ist, dass in den Fragen der Vernunft alles und jedes absurd sei. Aber dass man sich Authentizität geben könne, das heißt, seiner Existenz Gültigkeit verleihen durch einen Willenskampf. Nach Sartres Vorstellung kann man einer alten Frau ebenso gut über die Straße helfen, wie sie über den Haufen fahren. Vernunft hat keinen Anteil daran und nichts könnte die Richtung anzeigen, die dieser Authentizitätsakt mit Hilfe des Willens einschlagen sollte. Aber Sartre selbst vermochte nicht konsequent nach seiner Einstellung zu leben.
Adressé au président du Tribunal international pour les crimes de guerre par le président Ho Chi Minh.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt unterzeichnete er das Algerische Manifest, das den Algerienkrieg zu einem schmutzigen Krieg erklärte. Aus dieser Unterschrift folgt aber auch, dass der Mensch seine Vernunft gebrauchen kann, um zu entscheiden, dass einige Dinge richtig sind und andere falsch. Also sprengte Sartre sein eigenes System.
Les impérialistes américains intensifient à outrance l'escalade.
Karl Jaspers, ein deutscher Existenzphilosoph, hatte wohl den größten Einfluss auf das Denken und die Lebensform im Gefolge des Existenzialismus. Nach seiner Meinung ist ein gewaltiges Erlebnis denkbar, das uns die Hoffnung auf einen Sinn im Leben gibt, obwohl unsere Vernunft uns sagt, dass das Leben absurd ist. Er nennt das ein Grenzerlebnis. Martin Heidegger war ein weiterer wichtiger Existenzphilosoph. Der meinte, die Antwort liege im Bereich des Nichtrationalen. Dieser deutsche Philosoph wies auf eine Lebensunsicherheit hin. Er nannte das Angst, ein unbestimmtes Gefühl der Beklemmung, des Verlorenseins im Universum. Dieses Gefühl, diese Stimmung der Angst vermittle die Gewissheit der Existenz. Und daraus resultiere für uns der Zwang zur Entscheidung. Aus dieser Gestimmtheit heraus erhielten Leben und Entscheidung ihren Sinn, selbst wieder die Vernunft. Ein Sinn des Lebens, der auf weiter nichts beruht als auf diesem vagen Gefühl der Angst, so nebulös, dass es nicht einmal etwas Bestimmtes gilt. Als Martin Heidegger älter wurde, erschien ihm diese Auffassung nicht mehr haltbar, also wechselte er seinen Standpunkt. Existenzialismus als eine Form der Philosophie ist so gut wie verschwunden, aber mehr und mehr Menschen denken etwa so, selbst wenn sie nichts wissen vom Begriff des Existenzialismus. Vernunft führt diese Leute zum Pessimismus. Und so suchen sie eine Antwort in etwas, das total außerhalb der Vernunft liegt. Aldous Huxley, der englische Philosoph und Schriftsteller, schlug Drogen als Lösung vor. Er meinte, gesunden Menschen solle man Drogen geben. Durch ein Drogenerlebnis könnten sie dann jederzeit die Wahrheit in sich selbst finden. Für Huxley und seine Anhänger blieb also nur die Wahrheit im Kopf jedes Einzelnen. Das Ideal der objektiven Wahrheit hatten sie aufgegeben. Die Drogenkultur und die Mentalität, die dazu gehört, hatten ihr eigenes Mittel, die Grenzen der Wahrnehmung zu überschreiten. Die Grenzen der Wahrnehmung, die auf jede andere Weise unpassierbar bleiben. Auf viele Jugendliche in der ganzen Welt wirkte diese Platte wie ein Fanal. Die Lieder der Beatles drückten ihren Lebensinhalt aus, ihre Gedanken und ihre Gefühle. Später kam der psychedelische Rock auf. Man versuchte, das Grenzerlebnis ohne Drogen zu finden. Junge Leute und auch Ältere versuchten es zeitweise mit Drogen, wandten sich aber später den östlichen Religionen zu. Sowohl bei den Drogen als auch bei den östlichen Religionen sucht man die Wahrheit im eigenen Kopf und dabei die Vernunft. Der Hauptgrund für die Popularität östlicher Religionen im Westen ist die Hoffnung auf einen nicht von der Vernunft bestimmten Sinn des Lebens und der Wertvorstellung. Der Grund, weshalb junge Menschen sich den östlichen Religionen zuwenden, ist eine einfache Tatsache. Wie wir schon sagten. Und zwar, dass der Mensch ist, der erstmal im Bereich des Nichtrationalen da oben einsetzen kann, was er gerade möchte. Und das Herzstück der östlichen Religionen ist ja die Leugnung der Vernunft. Fast genauso, wie es in der idealistischen Drogenszene war. Und die Hinwendung zu den östlichen Religionen heutzutage passt genau zur modernen, heutigen Existenzphilosophie. Zum existenziellen Denken des modernen Menschen und seinen Versuchen, eine gewisse Erfüllung zu finden, in der Flucht in das Nichtrationale. Wenn er es aufgegeben hat, zu hoffen, auf einer humanistischen Basis irgendeine umfassende Antwort zu finden auf das Leben. Eine Sinngebung des Lebens in der Antwort der Vernunft. Obgleich Dämonen in einer vernunftbestimmten Welt keinen Platz haben, spüren doch viele Menschen von heute, dass sogar Dämonen ein kleineres Übel wären als die Vorstellung, dass alles in diesem Weltall Teil einer einzigen großen Maschine sei. Die Menschen suchen das Okkulte im Bereich des Irrationalen und erhoffen sich einen Sinn darin. selbst wenn dieser sich als schrecklich herausstellen sollte. Als Christ müssen einem diese Leute wirklich leid tun. Aber wenn wir jetzt über Schuld reden wollen, dann müssen wir auch wissen, diese Leute, die so etwas tun, sind nicht schuldig zu sprechen. Sie bekommen zwar ihren Anteil an Schuld mit ihrer individuellen Entscheidung, aber das trifft sie nicht prinzipiell. Der Kirche gilt der Vorwurf, denn mit ihrer liberalen Theologie hinterließ die Kirche ein Vakuum. Der Mensch, der nur von sich selbst ausgeht, der autonome Mensch, wurde nunmehr in der Theologie und in wissenschaftlicher Sprache erklärt und gelehrt. In der Renaissance hatte man versucht, Aristoteles und Plato mit dem Christentum zu verbinden. Die neue Theologie sollte nun den Rationalismus der Aufklärung mit dem Christentum kombinieren. Diese Theologie wird oft als religiöser Liberalismus bezeichnet. Er hatte sein Problem mit dem Übernatürlichen und oft leugnete er es gänzlich. Zum Beispiel die Auferstehung Christi von den Toten. Aber er versuchte an einem historischen Jesus festzuhalten, indem er mit aller Konsequenz jene Berichte vom Übernatürlichen aussiebte, die das Neue Testament über Jesus enthält. Dieser Versuch fand seinen Höhepunkt in Albert Schweitzers berühmtem Buch Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Er scheiterte. Es war unmöglich, das Übernatürliche aus dem Neuen Testament herauszufiltern, um einen historischen Jesus zurückzubehalten. Der historische Jesus war nicht zu trennen von den übernatürlichen Begebenheiten, die im Neuen Testament mit ihm verknüpft sind. Geschichte und Übernatürliches sind im Neuen Testament zu sehr miteinander verwoben. Hielt man sich an den historischen Jesus, musste man zugleich auch etwas Übernatürliches in Kauf nehmen. Wenn man alles Übernatürliche abschaffte, hatte man auch keinen historischen Jesus mehr. Wir sollten uns an Albert Schweitzers humanitäre Leistungen in Afrika erinnern, an sein geniales Orgelspiel und an seine Kennerschaft Bachs. Aber leider müssen wir auch ihn in die genannte theologische Strömung einreihen. Nach dem Fehlschlag des älteren theologischen Liberalismus sprang Karl Barth in die Bresche. Er hielt an der textkritischen Betrachtung der Bibel fest. Das heißt, dass die Bibel viele Irrtümer enthalte. Aber er lehrte, dass ihr ein religiöser Sinn trotz allem natürlich zukomme. Das war also die theologische Form des Existenzialismus, nachdem der Existenzialismus bereits anerkannt worden war in seiner weltlichen Form. So wurde dem Bereich des Nichtrationalen etwas Neues hinzugefügt, zusätzlich zu all dem anderen, das er bereits beinhaltete. Aus einem anderen Grund empfinden wir Bewunderung für den Schweizer Karl Barth. Denn während seines Aufenthaltes in Deutschland sprach er sich ganz klar gegen den Narzissmus aus, und zwar in seiner Barmer Erklärung von 1934. Die Lehre Barths leitete über zu jenen Theologen, die sagten, dass die Bibel in den Bereichen von Wissenschaft und Geschichte nicht zuverlässig richtig sei. Aber trotzdem suchten sie in ihr nach einer religiösen Erfahrung. Für viele Anhänger dieser Theologie setzt die Bibel auch in der Ethik keinen absoluten Maßstab. Bevor man überhaupt beginnt, sich mit der Bibel zu beschäftigen, muss man wissen, dass es zweierlei Arten gibt, sie zu lesen. Die eine, als wäre sie nur eine weitere religiöse Schrift, inmitten tausend anderer religiöser Schriften, die wirklich nichts weiter sind als eine Form von Trip, im Grunde gar nicht zu verschieden von einem ganz gewöhnlichen Drogentrip. Die andere Art ist zu erkennen, dass die Bibel Wahrheit ist. Und wenn wir ihr auf diese Weise Gehör schenken, ist sie eben etwas vollkommen anderes als alles, was wir täglich von allen Seiten zu hören kriegen. Nämlich bloße statistische Durchschnittswerte. Alltagsgeschwätz, nichts als relative Dinge. Wenn ich das jetzt so sage, muss ich allerdings vorsichtig sein, weil ich einfach nicht will, dass man mir das unbesehen glaubt, keineswegs. Das ist eben nicht unerlässlich, um die Bibel zu lesen und um in der Bibel dann die Wahrheit zu finden. Ich wollte nur nebenbei sagen, ich bin nicht in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und ich habe viele Philosophen gelesen, als ich jung war. Ich habe die Bibel nicht gelesen, weil ich glaubte, sie sei die Wahrheit. Ich habe sie gelesen, ganz einfach, aus intellektueller Neugier. Aber ich habe eines getan. Ich habe sie von vorne bis hinten gelesen. Angefangen mit dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, habe ich die Bibel genauso gelesen wie jedes andere Buch. In der Annahme, dass das, was ich da las, genauso gemeint war, wie es geschrieben stand, und zwar wortwörtlich. Ich hatte zunächst keinen Grund, die Bibel anders zu lesen, als die Schriften der Philosophen, mit denen ich mich beschäftigte. Und während ich sie las, erhielt ich Antwort auf Fragen, auf die, wie ich bereits damals erkennen konnte, die humanistische Philosophie keine Antwort hatte. Und dann, nach 6 Monaten Nachdenken, kam ich zu dem Schluss, dass es die Wahrheit war. Aber nichtsdestotrotz müssen wir uns die Frage vorlegen, wie wir sie denn nun lesen, die Bibel. Ist das nur ein religiöser Trip? Oder beschäftige ich mich wirklich und ernsthaft mit der Frage, was sie zu sagen hat? In all diesen Dingen, von denen sie spricht, ist das die Wahrheit nicht zu vergleichen mit der relativen Wahrheit? Die neuen liberalen Theologen haben keine Antwort auf die Frage nach der Existenz des Bösen. Darum schlagen sie sich mit demselben Problem herum wie die Hindu-Philosophen. Alles, was ist, ist ein Teil Gottes. Das ist Kali, die westbengalische Erscheinungsform der Hindu-Göttin Durga. Warum die Hauer und die Totenköpfe? Im religiösen Denken Ostasiens ist Grausamkeit letztlich dasselbe wie Nicht-Grausamkeit. Denn alles, was ist, ist Teil dessen, was immer schon war. Teil dessen, was sie das Göttliche nennen. Der moderne humanistische Mensch ist bereits an demselben furchtbaren Punkt angelangt. Ich meine jenen Punkt, an dem es einfach nicht mehr möglich ist zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Professor Paul Tillich von Harvard war einer der hervorragendsten neo-orthodoxen, eher liberalen Theologen. Ein Student, der dabei war, erzählte mir, dass als Professor Tillich kurz vor seinem Tod in Santa Barbara Vorlesungen hielt, jemand ihn fragte, Sir, beten Sie? Der antwortete, nein, ich meditiere. Ihm blieb zuletzt nur noch das Wort Gott. Ohne jede Gewissheit, dass es mehr sein könnte als nur ein Wort. Die Gott-ist-tot-Theologen, die auf Tillich folgten, kamen zu dem logischen Schluss, dass sie, wenn ihnen sowieso nur noch das Wort Gott blieb, auch dieses streichen können. Für diese Theologen, selbst wenn sie nicht sagen, Gott ist tot, sind doch gewisse Dinge tot. Jede Aussage über Gott ist tot und alle Gewissheit der Erkenntnis eines persönlichen Gottes ist tot. Weil für sie Gott den Menschen keine Wahrheit über sich selbst gegeben hat, weder in der Bibel noch in der Offenbarung in Christus. Das heißt, keine Wahrheit über sich selbst, die sich in verständlicher Sprache zu erkennen gibt. Sie haben nur noch religiöse Ausdrücke ohne Glaubensinhalt. Aber mit jener Emotion, wie sie gewisse religiöse Ausdrücke noch mit sich bringen. Und das ist alles. Und daraus ergibt sich schon das Nächste. Diese stark gefühlsbetonten theologischen Ausdrücke aus der Vergangenheit unseres Glaubens. Aber abgetrennt von dem Inhalt, den die Bibel ihnen ursprünglich gegeben hat, dienen sie jetzt der Manipulation. Der Manipulation in solchen Fragen wie einer Veränderung der Sexualethik, aber auch der Manipulation in der Rechtsprechung und in der Politik. Wenn Gott tot ist, wenn die Aussagen über Gott tot sind, wenn das Wissen von einem persönlichen Gott, der nicht geschwiegen hat, sondern uns die Wahrheit gegeben hat, tot ist, dann ist alles, worauf Gott eine Antwort hat und jeglicher Sinn, ebenso tot. Und doch schreien die Menschen, unabhängig davon, wofür sie sich halten, laut nach einem Sinn und nach Werten. Und diesen maßlosen Druck erduldet der Mensch von heute nur, weil er sich selbst vergöttert hat. So weit ist es mit ihm gekommen. Wenn wir an Christus denken, denken wir natürlich an seinen Opfertod am Kreuz. Wie er, der doch Gottes Sohn war, stellvertretend für uns alle gestorben ist. Und gerade so hat sein Sterben unendlichen Wert. Und empfangen wir diese Gabe in unseren leeren Händen und glauben daran, und zwar ohne humanistische Skepsis, dann haben wir das wahrhaftige Leben. Und das ist nur möglich in der Beziehung zu dem unendlichen Gott, der existiert, und es muss eine persönliche Beziehung zu ihm sein. Aber Christus bedeutet Leben noch in einer anderen Art, die man sich oft nicht bewusst macht. Und zwar darin, dass er an das Alte Testament anknüpft mit seiner Lehre. Und das heißt, dass Jesus Christus Prophet ist, genauso wie Erlöser. Und zwar auf dem Fundament seiner Verkündigung. Er schließt das Alte Testament fest mit seiner Lehre zusammen. Und so haben wir Leben anstelle des Todes. Das ist wirklich eine Gewissheit des Glaubens. Das ist viel mehr, als Menschen wissen können, die sich selbst in den Mittelpunkt allen Lebens stellen. Diese Glaubensgewissheit ist das wahre Leben in Christus.